Deutschlandfunk. Freistil.
Ich habe das früher mal benutzt, wenn ich gesagt habe, ich habe Angst vor Hunden, dann habe ich gesagt, ich habe Respekt vor Hunden.
Oder auch Reinhold Messner meinte mal, er hätte Respekt vor dem Berg und meint damit eben eigentlich auch eine gewisse Angst, dass er entsprechend sich vorbereiten muss, damit er eben diesen Berg überwinden kann und er ihm eben nicht schadet.
Also ein Teil von diesem Begriff Respekt hat für mich was mit Gleichheit zu tun, also auf Augenhöhe zu sprechen.
Grüßen, sich verabschieden, danke, bitte, Platz anbieten in der Bahn. Ich finde, das zeigt auch von Respekt auf jeden Fall.
Dass man andere Leute anerkennt, dafür anerkennt, was sie sind, ja, und wie sie leben, dass sie vielleicht anders leben als man selbst.
Einfach, dass man zeigt, dass man jeden Menschen gleich schätzt, jeden gleich ernst nehmen.
Oder ein bisschen darauf achten, ob die Menschen um einen rum halt von einem persönlich gestört werden oder was auch immer.
Als Kommentar so, Respekt, aber so richtig ernst gemeint, das Wort habe ich, glaube ich, länger nicht mehr verwendet.
Respekt 2.0 – Wertschätzung in einer globalisierten Welt. Feature von Almut Schnering und Sascha Verlan.
Also ich kann deutlich schneller sagen, was sind denn Kennzeichen von Höflichkeit oder Kennzeichen von Wertschätzung. Aber das bezogen auf Respekt in Worte zu fassen, finde ich wirklich schwerer.
Check dich für Respekt!
Nur noch schnell die E-Mail beantworten. Lassen Sie mich durch, die Post macht gleich zu. Wo bleiben denn die eigenen Wünsche und die Anforderungen des Alltags? Nur schnell, mal eben, respektvoll sein, so zwischendurch? Wer immer nur nach vorne hetzt, verliert ihn jedenfalls leicht aus den Augen. Den Respekt.
Respekt. Zurückblicken, Rücksicht, Berücksichtigung. Von lateinisch respicere, also zurückschauen, Rücksicht nehmen.
Es ist nicht nur eine Frage der Vorerfahrung und allgemeinen Lebenseinstellung. Es braucht vor allem auch Zeit und Ruhe in der Situation selbst, um wirklich respektvoll sein zu können.
Ich hatte zum Beispiel letztens eine Situation im Supermarkt. Da war eine Verkäuferin, die hat sich mit der anderen Verkäuferin unterhalten und sich total darüber aufgeregt, dass eine andere, ich weiß nicht wer, total unhöflich sei und das wäre ja unmöglich, dass sie nie grüßen würde. Aber ich war als Kundin da an der Kasse, sie hat nur meine Ware gescannt, hat aber zu mir auch weder Hallo noch Tschüss gesagt und hat mir auch nicht gesagt, wie viel Geld ich bezahlen muss, sondern einfach nur die Hand hingehalten und sich in dem Moment sogar noch zur anderen umgedreht. Und es war ironisch, weil sie sich ja darüber aufgeregt hat, wie unhöflich das ist, wenn man eben keinen grüßt.
Zu dem gemeinsamen Leben in der Stadt gehört dann halt, also nicht nur in der Stadt, sondern überall. Aber auf engerem Raum ist es dann halt noch schwerer, beziehungsweise man muss da noch mehr drauf achten, dass man vernünftig miteinander umgeht. Ansonsten, weiß nicht, schafft man Negativität, die Leute regen sich auf und so über irgendwelchen Mist und haben dann selber schlechte Laune und geben das dann weiter an den Nächsten.
Das Wort selber benutze ich relativ selten, weil es im Alltagssprachgebrauch oft noch was Normatives hat, im Sinne von Respekt einfordern oder der respektiert mich nicht oder sowas moralisch Aufgeladenes. Hier, die Jugend hat ja keinen Respekt mehr.
Respekt ist nicht gleich Respekt. Respektvoll kann der Abstand am Bankschalter sein oder der Umgang mit Kindern. In Japan wurde eine Methode entwickelt, Fische schnell und respektvoll zu töten. Und auch die Jagd kann respektvoll sein. Einen wochenlang angefütterten, gewissermaßen gezähmten Bären vom sicheren Hochsitz auszuschießen, um dann mit einem Siegesfoto prahlen zu können, gehört sicher nicht dazu. Manchmal ist schon ein Wow voller Respekt.
Eine Olympiasiegerin aus Deutschland im Sprint, im Einzel hat es noch nie gegeben. Sie sind die Erste.
Schön, ich gewinne gerne.
Dann müssen Sie uns noch sagen, wie man gewinnt als Radsportlerin.
Und das Ganze ohne Fahrradsattel. Der ist nämlich während der Fahrt abgefallen. Also echt, Respekt.
R-E-S-B-E-K-T. R-E-S-B-E-K-T.
Also je jemand kann etwas im Zweifel dann eben auch besser als ich in einer Domäne, die mir irgendwie auch wichtig ist. Wenn mir Fußball wichtig ist, dann habe ich Respekt vor Leuten, die gut Fußball spielen können oder da vorangekommen ist. Wenn mir Geld wichtig ist, dann habe ich Respekt vor Leuten, die viel Geld haben oder viel Geld verdient haben.
Tilman Eckloff. Er ist Professor für Wirtschaftspsychologie an der Business School Berlin und Gründer der Respect Research Group.
Wenn mir Integrität wichtig ist, dann finde ich vielleicht Martin Luther King oder Barack Obama, kann man natürlich geteilter Meinung sein, aber dann finde ich den, habe ich da vielleicht Respekt. Das verweist auf eine vertikale Hierarchie, also auf eine vertikale Beziehung in dem Sinne, dass diese Person irgendetwas eben besser kann und ich in dem Vergleich eben feststelle, dass ich das vielleicht nicht so gut kann oder dass sie das eben im Vergleich zu dem Standard besonders gut kann. Das ist dann eben vertikaler Respekt.
Respekt als Begriff ist mehrdeutig, vielschichtig, unpräzise, bisweilen sogar widersprüchlich. Synonym für Angst oder für die Vorsicht vor einer anspruchsvollen, vielleicht gefährlichen Aufgabe. Respekt vor dem Alter, staatlichen Institutionen. Und Respekt vor einer Leistung, die jemand vollbracht hat. Gern auch vor eigenen Leistungen. Wer Respekt fordert, meint deshalb oft etwas anderes als den Respekt, den er oder sie selbst zu erweisen bereit ist.
Also ich kann das vielleicht anhand meiner Mutter als Beispiel nennen. Also vor der habe ich halt den krassesten Respekt, weil die diese widrigen Umstände auf jeden Fall hatte und hat. Das heißt, finanzielle Sorgen, die hat sehr viele Kinder, alleinerziehend war die. Hat sich aber immer durchgeboxt auf jeden Fall und hat halt eine krasse Stärke bewiesen und war immer zu allen Leuten immer mega korrekt und so und hat versucht, niemanden irgendwie zu verurteilen oder so.
Fädel, die kölsche Bezeichnung für Stadtviertel, und Castro. Die Hip-Hop-exzentrische Schreibung verweist auf den kubanischen Revolutionsführer und Staatschef Fidel Castro. Fädel Castro ist Rapper aus Köln. Im November 2016 erschien sein Song Respekt.
Wir wohnen jetzt auch alle nicht mehr zu Hause, natürlich schon lange nicht. Aber als die Kinder halt da waren und dadurch halt für sie alles sehr anstrengend sein musste, so, hat sie es halt trotzdem sich durchgeboxt und so und uns immer das Bestmögliche geboten, so auf jeden Fall. Und für uns ist sie halt auch arbeiten gegangen und sowas. Ja, und natürlich, uns hat die ernährt und so, und da habe ich krassen Respekt vor. Also vor Müttern an sich habe ich auf jeden Fall viel Respekt. So. Und auch nicht nur vor Müttern, sondern auch vor Vätern auf jeden Fall, die ihre persönlichen Sachen vielleicht auch zurückstellen, um irgendwie ihrem Umfeld was Gutes zu tun quasi. Ja, da habe ich viel Respekt vor auf jeden Fall.
Du laberst nur Scheiße, ich finde deine Platte fake. Sehr fake. Ich hasse Gewalt, Frauen aus Objekt, Kinder bekifft. Ja, das ist Rap, die Erde ist schlecht. Ich lese Brecht oder Max Frisch. Hip-Hop beeindruckt mich nicht. Bruder, gib mir mein Respekt. Bruder, gib mir mein Respekt. Bruder, gib mir mein Respekt. Fisi macht Rap auf korrekt. Du hebst den Kopf nur, wenn dein Omi gucken soll. Ob du noch Pepreste in deiner Nase hast. Ich hab die Schnauze jetzt von dieser Mucke voll. Du Ignorant wie ein reicher Texaner. Was denken die Leute, die nach oben bucken wollen? Unten dann treten, als wär das hier Fahrradfahren.
Toys wird es auch genannt, zum Beispiel Leute, die halt in den Augen von anderen Rappern oder DJs oder so halt nicht so gut sind, die kriegen dann halt auch keinen Respekt, weil sie es nicht gut machen. Und wenn man respektiert werden will, dann muss man halt abliefern quasi, trainieren und so weiter.
Respekt muss man sich also verdienen. Nicht nur im Hip-Hop oder im Sport. Diesen vertikalen Respekt, der die Leistung eines Menschen in den Vordergrund stellt, den hat die Gesellschaft schon lange verinnerlicht. Respekt gebührt jenen, die offensichtlich etwas können, etwas wissen, ein Talent, eine besondere Fähigkeit haben, die sie von anderen unterscheidet.
Wir haben hier studiert, jeder macht seinen Job, jeder ist erfolgreich, ob Künstler oder Lehrer oder Arzt. Und trotzdem sind wir noch am gleichen Punkt wie unsere Eltern, die gearbeitet haben, nämlich immer noch fremd. Und dieses Gefühl, weil man fremd ist, benachteiligt zu werden, und ich sage bewusst das Gefühl, weil es gibt Punkte, Tage, wo es wirklich so ist, aber manchmal bildet man sich auch sehr gerne ein, weil es die eigenen Fehler einfach dann auch überschattet und übertüncht.
Kudlu Yurtseven ist Rapper und lebt in Köln. Als Musiker, Schauspieler, Pädagoge und politischer Aktivist kämpft er gegen Ausgrenzung und Diskriminierung, für ein gemeinschaftliches Zusammenleben. Mit seiner Gruppe Microphone Mafia hat er 2002 den Song Denkmal veröffentlicht.
Ausländer auf unseren Straßen, Es könnten auch Marsmenschen sein, so fremd nehmen sie sich aus.
Es ist immer noch so, dass wenn ein türkischer Arzt, ein Chefarzt irgendwo hingeht, dann fragen sie immer noch, ein türkischer Name also, wie wird denn das geschrieben? Oder, sie können aber gut Deutsch, das wird immer noch gesagt. Oder die Frage an einen, der studiert hat in Köln oder seit 20 Jahren arbeitet, man muss ja nicht unbedingt studieren. Und, gehen ihre Kinder hier zur Schule? Nee, natürlich nicht. Wir haben unsere eigenen Schulen. Weißt du, das staut sich auf, das ist genauso wie in Amerika auch. Die Gangs haben sich ja nach der Black Panther-Bewegung gegründet, weil sie gesagt haben, okay, ihr habt versucht mit Bildung, Schule, Krankenhäuser. Wir haben gesehen, was passiert ist. Und jetzt holen wir auf unsere Art und Weise das Recht. Ihr wart nicht erfolgreich und so ist es auch hier.
Es genügt also nicht, Leistung zu erbringen, um respektvoll behandelt zu werden, da Leistung unterschiedlich bewertet wird, je nachdem, wer sie erbringt. Interessant auch, dass sich mit mancher Leistung Respekt verdienen lässt, obwohl sie nur einem ganz kleinen Kreis von Menschen von Nutzen ist. Die Leistung von Profisportlern zum Beispiel dient bestenfalls zur Unterhaltung. Trotzdem ernten sie damit insgesamt mehr Respekt als Menschen, die in Pflegeberufen arbeiten und dort Unverzichtbares leisten. Heißt also in der Umkehrung, wer etwas für die Gesellschaft leistet, wird dafür nicht automatisch respektiert. Und nicht alle bekommen für vergleichbare Leistungen auch denselben Respekt.
Die Logik, nach der Wirtschaft strukturiert ist, basiert in hohem Maße eben auf vertikalem Respekt, auf der Konkurrenz und auf dem Bessersein und eben nicht auf dem Gleichsein. Also Produkte, die schlechter sind, werden eben nicht gekauft. Die gehen dann eben unter. Wenn man diese Logik jetzt übertragen würde auf die Gesellschaft, also wenn man das mit dem Wert von Menschen verknüpft, dann wird es eben sehr, sehr gefährlich, dass nur die Leute was wert sind, die eben auch was schaffen, was dann gekauft wird. Und die Leute, die eben was schaffen, was nicht gekauft wird, werden dann eben nichts mehr wert.
Und was ist mit all jenen, die körperlich, geistig oder aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage sind, all die Leistungen zu erbringen, die normal scheinen und ganz selbstverständlich eingefordert werden? Neben dem vertikalen Respekt gibt und braucht es deshalb auch den horizontalen Respekt auf Augenhöhe.
Beim horizontalen Respekt, da ist ja so, dass es einfach aufgrund der Würde dieser Respekt schon quasi erfordert ist oder dass der alleine schon aufgrund der Würde entsteht und die hat ja jeder Mensch.
Noch vor jedem Nutzen, den jemand für das System haben mag, braucht es den horizontalen Respekt, der schon da ist, bevor sie oder er eine Leistung erbracht hat, bevor sich jemand als wertvoll für die Gesellschaft erweist. Der horizontale Respekt ist unverzichtbar für ein funktionierendes Miteinander. Ein Miteinander auf Augenhöhe. Respekt als die bedingungslose Anerkennung des gleichen Rechts auf freie Entfaltung. Oder, um es in den Worten der Mütter und Väter des Grundgesetzes zu sagen,
die Würde des Menschen ist unantastbar.
Mit ein paar Kumpels war ich da auf Bützchens Markt. Wir sind dann danach, wollten wir noch ein bisschen was trinken und haben uns dann zusammengesetzt in der Nähe von unserer Schule. Kamen dann da so zwei Jugendliche vorbei, ein bisschen jünger als wir, aber auch ein bisschen angetrunken. Und die haben uns erstmal ganz komisch gefragt, ob wir da oben Mädchen hätten oder so, weil wir waren da auf so einer Treppe. Und dann haben wir gesagt, natürlich, nee, haben wir nicht. Sind hochgegangen. Waren natürlich Mädchen da, sind aber direkt wieder runter, weil wir 10 Leute waren.
Leon, 18, Schüler aus Bonn.
Da wollte ich halt gerade mit einem Kumpel von mir halt die Fahrräder aufschließen, damit wir dann nach Hause fahren. Und dann haben die beiden halt angefangen zu provozieren, wollten Stress erzeugen. Ich habe dann versucht, mich ein bisschen rauszuhalten, wollte aber auch das Gesicht wahren und wollte mich dann nicht dafür entschuldigen, dass ich sie angeguckt habe. Und da hat der eine mir einfach mal ins Gesicht geschlagen. Ja, ich habe dann erstmal nicht reagiert, habe den dann erstmal so ein bisschen angestarrt und gefragt, alles gut bei dir? Und der wollte dann schon richtig auf mich losgehen. ich muss gestehen, in dem Moment habe ich auch ein bisschen drauf gehofft dann, aber dann hat ihn halt der Kumpel von dem, hat ihn dann zurückgehalten und sich auch jetzt nicht wirklich entschuldigt, aber man hat gesehen, ihm tat die Situation auch leid. Ja, und dann sind wir gefahren und das steckte einem dann schon noch ein paar Wochen in den Knochen einfach, weil das einfach was mit der Selbstwürde auch macht, wenn man dann einfach geschlagen wird und nicht darauf reagiert, weil dann die Situation sonst eskaliert wäre.
Würde ist die konditionale Form von dem, was einer ist, heißt es bei Karl Kraus. Und für Wiglaf Droste ist die Würde des Menschen schlicht ein Konjunktiv. Wie bewahrt man die Selbstwürde? Die Situation eskalieren lassen, zurückschlagen, in der Hoffnung, als Sieger und erhobenen Hauptes aus dem Kampf hervorzugehen? Oder beruhigen, nachgeben, schlichten? Der Klügere gibt nach? Oder ist die Würde des Menschen eben doch antastbar, nämlich immer dann, wenn der Respekt fehlt?
Ich glaube, der hat sich selber erstmal nicht respektiert gefühlt. Der hat natürlich selber in der Situation nach übermäßigem Respekt ihm gegenüber gesucht. Weil ich glaube, der wird einfach normal halt nicht so doll respektiert, weil er halt, der hat wahrscheinlich einfach, wie viele Leute, Probleme gehabt, dann in der Gesellschaft Fuß zu fassen und hat Probleme gehabt, sich den nötigen Respekt vielleicht zu erarbeiten oder hat den nicht ganz den bekommen, den er wollte vielleicht.
Zum horizontalen Respekt gehört auch, den anderen so zu nehmen, wie er ist, ohne dass er sich dafür verändern muss. Also unabhängig von Aussehen, Herkunft und unabhängig von politischer Haltung oder Geschlecht.
Das geht so zurück auf Kant, der sagte, jeder Mensch verdient diese Art von Anerkennung, diese Art von Respekt alleine schon, weil er ein Mensch ist und Würde hat. Also aufgrund der Würde, die wir alle haben, muss ich eben jeden Menschen respektieren.
Also es wird einem ja im Endeffekt sehr falsch vorgelebt. Also der Kapitalismus basiert halt darauf, dass alles ausgebeutet wird. Menschen beuten andere Menschen aus, die Menschen beuten die Natur aus. Ja, und das sind halt die gegebenen Umstände, die alles auch irgendwie einfärben, so, also alle Medien und so weiter. Das alltägliche Leben, alles, was man kauft, ist damit verbunden. Wir kennen das im Endeffekt gar nicht anders. Beziehungsweise es ist vielen egal. Es fehlt viel Wissen auf jeden Fall, ja. Und dann ist es natürlich leicht, irgendwie Sachen auszublenden und zu ignorieren, die aber komplett schlecht sind einfach, weil dadurch Sachen zerstört werden oder Menschen zerstört werden im Endeffekt. Aber weil halt alle Leute so fest da drin integriert sind in dieses System, ist es schwer, irgendwas anderes zu sagen.
Eigentlich ist die Handlungsanweisung dafür ganz einfach. Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Im Sandkasten wird sie noch hochgehängt, aber später gerät sie oft aus dem Blickwinkel.
Und da geht es eben letztendlich darum, erkenne den anderen an, so wie du dich selber anerkennst. Die Freiheit des anderen ist deine Freiheit und so weiter. Diese Aussagen, die eben in die Richtung gehen, Augenhöhe zwischen Menschen herzustellen. Und sich eben in der Interaktion nicht abgewertet zu fühlen, sich als gleichwertiges Gegenüber geachtet zu fühlen.
Das ist so diese berühmte Nummer mit dem Obdachlosen, der gerne Geld hätte und du gibst ihm keins, weil du denkst, er versäuft es eh nur, ja. Darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, dass du ihm 2 Euro hinlegst. Was er damit macht, ist seine Entscheidung. Ich persönlich habe irgendwann beschlossen, über mein Ego zu springen. Und ich glaube, das ist kein Hip-Hop-Problem. Das ist wie immer ein gesamtgesellschaftliches Problem, das sich im Hip-Hop widerspiegelt, weil wir da alle herkommen aus diesen Zusammenhängen.
Chaos One, gesellschaftskritischer Rapper aus Mannheim. Nach mehrjähriger Pause veröffentlichte er 2016 zum Tag der Deutschen Einheit einen neuen Song. Das bisschen Totschlag.
Es ist überhaupt nicht mehr in Vorlage zu geben. Das macht halt keiner. Ja? Und es ist ein wahnsinniger Kampf mit dem Ego, wenn du jemandem im Voraus sagst, ey, ich finde dich cool, ich bin gespannt auf dich, ich bin neugierig auf dich, selbst wenn du mich nachher voll doof findest. Jetzt erstmal finde ich dich cool, weil du interessierst mich. Und selbst wenn ich dich danach blöd finde, hast du immer noch ein Stück weit Respekt, weil deine Meinung muss nicht meine sein.
Ich habe so in meinem Selbstbild eher so ein relativ stabiles Selbstbewusstsein. Denke, es gibt keinen Bereich, wo ich mich dauerhaft als Minderheit oder unrespektiert fühle und wo ich permanent unzufrieden bin oder mit hadere und darüber nachdenke, was kannst du tun, um da deine Außenwirkung zu verändern. Nee, das habe ich eigentlich nicht.
Rüdiger ist Vater von 3 Kindern und teilt sich die Familien- und Hausarbeit mit seiner Frau.
Also es war kein Problem, diese eine ganz andere Rolle einzunehmen als zum Beispiel mein Vater, der gesagt hat, so, ich arbeite, ich verdiene, ich bestimme bestimmte Sachen und ich halte mich aus anderen Sachen komplett raus. Was ja auch möglich wäre. Ist auch ein Modell, was man machen kann. Aber da hat man sich dann halt auch irgendwie gegen entschieden. Relativ bewusst. Vielleicht aber auch im Zusammenspiel mit der Erkenntnis, dass ich nicht gut für Alpha-Tier-Spiele geeignet war.
Ich bin Minderheit als Mann, der mit einem Mann zusammenlebt. Da hört es langsam dann schon auf. Ich bin weiß. Ich bin relativ privilegiert vom sozioökonomischen Hintergrund. Bin deutsch, was auch in Europa relativ privilegiert ist. Vegetarier ist noch ein bisschen Minderheit. Genau, ich glaube, das sind so die B-Identitäten, Vegetarier und homosexuell, die ich habe, genau.
Für mein Selbstverständnis davon, wie ich meine Männerrolle ausfülle, bin ich in bestimmten Kreisen, auch unter Freunden, nicht unbedingt respektiert. Also dieses Thema in einer Hierarchie oben zu stehen oder sich durchzusetzen oder so einen Alpha-Menschen abzugeben, steht im Konflikt dazu. Also weil ich eigentlich so, dass diese Rolle nicht ausfülle, vielleicht auch nicht ausfüllen kann und vielleicht sogar teilweise mich auch bewusst dagegen entschieden habe. Also das passt mir nicht.
Da muss ich gestehen, dass ich da manchmal auf eine Weise, so blöd es sich manchmal anfühlt, auch sehr dankbar bin, weil ich glaube, dass ich sonst die Notwendigkeit, mich mit diesen ganzen Differenzen und Minderheiten auseinanderzusetzen, gar nicht so in mir spüren würde. Ich merke das bei Kollegen, die keine Minderheitenerfahrung haben oder nur so eine sehr temporäre, vielleicht mal gehänselt worden in der Schule oder mal eine Zeit lang ein bisschen korpulenter gewesen zu sein, was ja nochmal was anderes ist als etwas, was einem wirklich dann anhaftet, das Leben lang. Und ich glaube, dass es auch kein Wunder ist, dass ich mich vor dem Hintergrund in meiner Forschung sehr, sehr stark eben auch diesem horizontalen Respekt gewidmet habe und weniger dem vertikalen Respekt, weil eben diese horizontale Logik natürlich in meiner Biografie dann sehr viel wichtiger ist.
Also du bist in einer Gruppe von 5 Jungs in dem Fall und überlegst, was unternehmen wir? Und du machst einen Vorschlag und jemand anders macht einen Vorschlag und dein Vorschlag wird mit einer anderen Wertigkeit behandelt und auch von demjenigen, der den Gegenvorschlag macht, auf eine andere Art und Weise behandelt, also abgetan zum Beispiel so. Das geht ja schon mal gar nicht. Solche Pauschalisierungen, also nicht so, das finde ich nicht so gut, wie ich es sagen würde, sondern wie, das können wir gar nicht machen, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. So, das kommt rüber.
Meine Freundin sagte mir mal, da habe ich schon nicht mehr in Kalk gewohnt, immer wenn wir die Rolltreppe hochfahren, Kalkpost, dann trittst du direkt ganz anders auf. Du gehst in irgendeine aggressive Haltung, plusterst dich auf und wirkst mega aggro.
Holger, Filmemacher aus Köln.
Bis ich verstand, aha, wir haben das von klein auf trainiert, immer mit der Idee, an der nächsten Ecke könnte es Stress geben. Das heißt, du trainierst von klein auf, du musst möglichst männlich, Schlüsselwort, aggressiv und so weiter auftreten, damit keiner handgreiflich wird. Also du trainierst dir da was an, was du dann, wenn du das Glück hast, dass dir jemand das bewusst macht, dir dann mühsam wieder abtrainieren musst.
Und das wird dann auch von den anderen, also das ist, entsteht so ein Machtgefüge und es wird halt von den anderen die Person respektiert, die sich als am stärksten in dieser Auseinandersetzung hervortun. Es geht nicht unbedingt, glaube ich jedenfalls, um die Inhalte. Weil es nicht mehr so eine sachliche Ebene hat. Wozu haben wir denn am meisten Lust? Was passt gerade? Wo kommen wir schnell hin? Oder was auch immer. Sondern es geht, glaube ich, dann um eine bisschen konflikthafte Form von Machtmessen.
Also ich bin in Kalk aufgewachsen. Im Problemviertel, aber in einem anständigen Haushalt. Ich war da auch ausgestoßen, aber wir haben uns dann zusammengetan. Es gab mal eine Punkband-Zusammenrottung. So, das ist dieses Phänomen. Man ist dann zusammen und auch wenn das Einzige, was einen verbindet, ist das Gefühl des Ausgestoßenseins. Ne? Aber auch das verbindet. Das ist auch ein Punkt. Integration ist die Frage, ist Integration nur im Asozialen möglich? Das heißt, die wohlhabenderen Kinder oder die mit ihrer Identität keine Probleme hatten, die waren auch nicht daran interessiert, was machen denn die Ausländer da? Ne? diejenigen von uns, die sich auch ausgestoßen fühlten und dann mit den Migrantenkids zusammenhingen, sich zusammengetan haben, diese Verbindung eingegangen sind, ja, da war überhaupt das Interesse gegenseitig da zu gucken, was machen die da eigentlich, wer sind die überhaupt? Aber die Voraussetzung war dafür, dass wir uns in dem Ausgestoßensein zusammengefunden haben. Also das als Idee, die Integration ist nur im Asozialen möglich. Die anderen, die in ihrer Identität fest waren, die haben überhaupt kein Interesse an der Integration. Warum auch? Warum sollen die sich mit dem Fremden auseinandersetzen? Nicht den Fremden, dem Fremden. Mit M.
Yeah. Ich hatte mal Respekt vor euch. Ich hab hier einen Track für euch. Die Deluxe-Box ist cool, doch ich habe keinen Cent für euch. Macht das alles aus Respekt vor euch. Bleibe nett, wenn ich rap, ja, ich denk an euch. Eure Idole haben sich da etwas ausgedacht. Tausend Sachen schlecht verpackt aussehen lassen, als wär's nicht Schema F für euch. Schema F, ich geb ein F. Tausend Kommentare negativ in dem Internet, ich geb ein F.
Wann hat es eigentlich angefangen, dass Respektlosigkeit plötzlich belohnt wurde? Mit Aufmerksamkeit und Sendezeit, mit Zuspruch, Anerkennung und Wahlerfolgen. Fing diese Entwicklung an mit den sozialen Netzwerken?
Also ich sehe das halt auch einfach nicht so. Ich sehe das nicht so, dass ich irgendwas großartig falsch gemacht habe.
Die Antwort von Julian Severing alias Julians Blog auf den Vorwurf, in einem seiner Videos den Holocaust verharmlost zu haben. Kurz darauf wurde er deshalb wegen Volksverhetzung verurteilt.
Es ist ja immer so, wie man es meint. Also ich finde, wenn man nichts Schlimmes da meint, dann ist es auch nicht so schlimm.
Oder begann es schon viel früher und in den traditionellen Medien? Mit Dieter Bohlen in Deutschland sucht den Superstar oder Heidi Klum in Germany's Next Topmodel.
Also ich finde, ihr rennt alle raus und seid super traurig, dass ihr meinetwegen jetzt nicht singen könnt. Aber guck mal, Schweine können doch nicht Stab hochspringen und die sind auch nicht traurig.
Daria, diese Woche war ich enttäuscht von deiner Leistung. Langsam wird es eng.
Wir hatten die Situation, dass wir mit einer ehemaligen Prostituierten, es ging um einen Beitrag über das Kölner Rotlichtmilieu, und wir hatten eine ehemalige Prostituierte, die von einem Zuhälter mit Drogen vollgepumpt, dann vergewaltigt worden war und dann bei der Flucht aus dem Hotelzimmer dann vom fünften Stockwerk gefallen ist, als sie versuchte, die Regenrinne runterzuklettern und dann wirklich lange, lange Zeit an Krücken gehen musste. So, jetzt ist die Situation, sie brach dann in Tränen aus, als sie das erzählte, weil das Trauma wieder in ihr hochkam. Und jetzt kommt so ein Scheidepunkt, wo man als Reporter, als Autor überlegen muss, handle ich jetzt als Reporter oder handle ich als Mensch? Weil als Mensch würde ich als erstes sagen, wir unterbrechen sofort, kann ich dir ein Glas Wasser holen? Und dann nehmen wir uns erstmal jetzt eine Auszeit. Als Reporter muss ich natürlich den Instinkt haben, ich brauche genau das für mein Stück, für meine Reportage oder meinen Dokumentarfilm, damit ich den Leuten zeigen kann, wie grausam und wie unmenschlich dieses Milieu ist. Sonst verstehen die das ja nicht. Sie verstehen es am besten durch diese direkte Reaktion dieser Frau. Verstehen sie, was da eigentlich vor sich geht und was das in den Menschen auslöst. Das ist die beste Möglichkeit, den Leuten das zu zeigen. Da kann ich noch so viel quatschen im Sprechertext, wie ich will. So vermittelt sich das am besten. Als Mensch allerdings sage ich natürlich, nicht um zu sagen, dass Reporter keine Menschen sind, aber als Mensch sage ich natürlich, wir brechen es an dieser Stelle ab.
Schon lange gibt es Fernsehformate, deren Konzept darauf aufbaut, Kandidaten vorzuführen und herabzusetzen. Sowohl bei Stefan Raab als auch in Castingshows mit Dieter Bohlen richtete sich die Häme häufig nicht gegen Prominente, die geschult sind im Umgang mit Medien, sondern sie geht allzu oft gegen Natalie von nebenan und Michael zwei Straßen weiter. Gegen bisher Unbekannte, die gar keine entsprechende Plattform haben, um sich gegen diese Respektlosigkeit wehren zu können. Aber die Abwertung anderer bringt nach wie vor Aufmerksamkeit und Quote.
Gucken Sie sich die guten Beispiele aus der Literatur an. Die kommen dann durchaus ohne persönliche Beleidigung aus und ohne diese Art von Herabsetzung, die mit Häme und Hetze, das sind ja auch heute sehr beliebte Begriffe, einhergehen. Das müsste eigentlich nicht sein.
Jürgen Kessler ist Jurist und Leiter des Deutschen Kabarettarchivs in Mainz. Er war lange Jahre der Manager von Hans-Dieter Hüsch.
Satire nur um der Herabsetzung willen. Nur um, wenn es um die Nase geht oder sowas, ja. Das ist furchtbar, das ist keine Satire, das ist billiger Klamauk und so weiter, ja. Aber wen soll ich ernst nehmen, ja? Und das ist halt schwierig abzugrenzen alles. Wir leben in einer Demokratie und wir verhalten uns ständig undemokratisch. Und ständig überprüfen wir einander nach unseren Überzeugungen, statt dass wir zunächst einmal Menschen sind, die ihre Berufe haben und die sich respektieren müssen. Und das passiert zu wenig. Und Respekt gehört für mich auch zur Satire.
Wenn Satire und Ironie immer wieder als Stilmittel und Ausrede herhalten müssen, um ungestraft andere Menschen, Schwächere, herabzusetzen, wenn Medien und Fernsehen Respektlosigkeit und Herabwürdigung zum Showprinzip erklären, wenn der Respekt fehlt, dann wird die Würde des Menschen antastbar.
Das ist halt naiv irgendwie zu denken, dass man keine Vorbildfunktion hätte, wenn man einen gewissen Status erreicht hat und eine gewisse Hörerschaft hat. Das ist halt einfach dämlich, das von sich zurückzuweisen, macht man sich auch sehr einfach mit und gibt sich dann quasi selber einen Freifahrtschein, jede Scheiße zu erzählen, weil man denkt, ja, ich habe ja gar nichts damit zu tun, bla bla, hast du aber doch.
Ich möchte ein Deutschland haben, wo ich, indem ich durch die Straßen gehe und mich nicht wie in Orient oder in Iran oder sowas fühle, ja? Ja, ich möchte mein altes Deutschland wieder haben und ich werde es auch bekommen.
They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists.
Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt pflanzt.
Es gibt keinen Schiedsrichter für Respekt. Es gibt kein Gericht, das über Respekt entscheidet.
Ingrid Brodnik ist Medienredakteurin beim österreichischen Nachrichtenmagazin Profil und hat das Buch Hass im Netz geschrieben.
Ich finde Respektlosigkeit als Wehrmittel, zum Beispiel gegen eine Politik, die mich unterdrückt, oder als Reaktion auf eine große Ungerechtigkeit, dem kann ich schon etwas abgewinnen. Ich glaube nur, dass es immer so ein schmaler Grat ist, wie weit diese Respektlosigkeit dann auch von anderen quasi gegen einen benutzt wird.
Es gibt ja Sachen, die muss man oder sollte man auch überhaupt gar nicht respektieren, weil sie an sich auch selbst respektlos sind oder halt einfach ungerecht oder unfair.
Respektlosigkeit gegenüber Autoritäten, ich glaube, das ist wichtig, dass man das in einer Demokratie auch leben kann und dass das zum gewissen Grad auch toleriert wird. Ich denke jetzt nur an den Herrn Böhmermann, der mit seiner Respektlosigkeit eine Staatskrise ausgelöst hat, aber gleichzeitig auch gezeigt hat, wie in meinen Augen, wie wichtig es ist, dass man auch manchmal diese Respektlosigkeit leben kann.
Die Französische Revolution und jede politische Unabhängigkeitsbewegung seither, die Bürgerrechtsbewegung in den USA, der Kampf für die Gleichberechtigung von Frau und Mann, Gay Pride und sexuelle Selbstbestimmung. Freiheitskämpfe beginnen immer damit, dass die bestehenden Machtverhältnisse nicht länger respektiert werden.
Es gibt auch zum Beispiel Frauen oder auch Transgender-Frauen, die bewusst oben ohne Bilder von sich auf Instagram oder auf Facebook posten, einfach um immer wieder Plattformen wie Facebook herauszufordern und zu sagen, ich akzeptiere deine Geschäftsbedingungen nicht. Ich akzeptiere nicht, dass du Nacktheit per se als etwas Schlechtes siehst. Und da, finde ich, ist diese Respektlosigkeit oft ein wirklich, in meinen Augen, nachvollziehbares politisches Ziel, nämlich zu zeigen, ich akzeptiere diese Regel nicht, weil sie mich in meiner Freiheit einschränkt.
Respekt ist kein Zustand, sondern ein fortwährender Aushandlungsprozess. Zwischen Selbstaufgabe und Dominanz, zwischen Minderheit und Mehrheit, Tradition und Aufbruch, zwischen individuellen Interessen und dem Allgemeinwohl. Dabei müssen Grenzen respektiert, Regeln in Frage gestellt und dem gesellschaftlichen Wandel angepasst werden. Und mal findet man sich auf der einen, mal auf der anderen Seite wieder.
Ich glaube, dass daher unsere Gesellschaft eben vor der Herausforderung steht, diese Komplexität, die dadurch entsteht, mit dieser Komplexität umgehen zu können. Und aus meiner Sicht ist eben Respekt, also horizontaler Respekt, eine Antwort, eine mögliche Antwort darauf, wie man das integrieren kann. Und deswegen, glaube ich, wird das so wichtig.
Verschiedenheit ist kein hinreichender Grund für Ausgrenzung. Ähnlichkeit
keine notwendige Voraussetzung für Grundrechte.
Caroline Emke, Publizistin aus Berlin. Im Oktober 2016 erschien ihr Buch Gegen den Hass. Im selben Monat wurde sie mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet.
So wird ein Kreis geformt, in den werden wir eingeschlossen. Wir, die wir etwas anders lieben oder etwas anders aussehen, dem gehören wir an. Ganz gleich, in oder zwischen welchen Kreisen wir uns sonst bewegen. Ganz gleich, was uns sonst noch auszeichnet oder unterscheidet. Ganz gleich, welche Fähigkeiten oder Unfähigkeiten, welche Bedürfnisse oder Eigenschaften uns vielleicht viel mehr bedeuten. So verbindet sich etwas, das uns glücklich macht, mit etwas, das uns schön und auch angemessen erscheint, mit etwas, das uns verletzt und wund zurücklässt. Weil wir immer noch, jeden Tag, Gründe liefern sollen dafür, dass wir nicht nur halb, sondern ganz dazu gehören, als gäbe es eine Obergrenze für Menschlichkeit.
Ich glaube, unsere Demokratie lebt davon, dass man auch zu Andersdenkenden respektvoll sein kann, wenn sie wirklich so einfach ganz normale Bürger sind, solange die nicht strafbar werden oder total verletzend sind. Und hier fehlt dieser horizontale Respekt, dieser Respekt auf Augenhöhe. Und dieser horizontale Respekt, der ist wichtig, dass ich als Gesellschaft so ein bisschen noch Zusammenhalt habe. Das ist Respekt in der Hinsicht, ist in meinen Augen der Kitt der Gesellschaft. Also, dass ich mit jemandem reden kann, ohne ausfällig zu werden, selbst wenn der das anders sieht. Und natürlich, dass der das ebenso kann.
Einerseits will jeder als Individuum anerkannt und in seiner Individualität, in seinem Anderssein respektiert werden. Alle wollen als besonders anerkannt werden, aus der Masse hervorstechen, in keine Schublade passen. Andererseits ist es für viele gut und wichtig, in einer Gruppe aufzugehen. Wir Deutschen, wir Berlinerinnen, wir Schwaben, wir Hertha, wir Schalke, wir Borussia-Fans, wir Christen, wir Karnevalistinnen, wir Schrebergartenbesitzer. Wir gehören gern zusammen und grenzen uns von den anderen ab. Doch sobald man eine Gruppe Menschen mit einer Kategorie versieht, wird es schwierig, das Individuelle zu erkennen.
Und wenn also 1 Million junge Männer ins Land kommen, ohne Zugang zu Mädchen und Frauen, ist das schon sowieso ein Problem. Muslimische Männer sind einfach doch häufiger gewalttätig.
Thilo Sarrazin in einer Neuauflage der Sendung Der heiße Stuhl im Dezember 2016.
Mir fällt es immer wieder auf, dass, wie soll ich das diplomatisch sagen, dass Menschen, die eigentlich eine sehr hohe Reichweite und eine große, große Bedeutung haben, solche Sätze sagen wie, das wird man wohl noch sagen dürfen. Ich denke jetzt zum Beispiel an Thilo Sarrazin bei Ihnen in Deutschland. Und das ist ja eigentlich absurd, weil das ist jemand, der ein Buch geschrieben hat oder der in Fernseh-Talkshows nacheinander auftritt und dann immer wieder sagt, das wird man ja wohl noch sagen dürfen.
Die AfD muss selbstverständlich im Rahmen und unter Betonung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung unseres Landes ganz bewusst und ganz gezielt immer wieder politisch inkorrekt sein, zu klaren Worten greifen und auch vor sorgfältig geplanten Provokationen nicht zurückschrecken. Aus einem Strategiepapier des AfD-Bundesvorstandes vom 22. Dezember 2016.
Natürlich darf er es sagen. Was dieser Satz oft bezweckt, ist nicht, dass jemand das sagen darf, weil das darf er ja. Wenn ich nicht etwas Strafbares sage, darf ich bis dahin alles sagen. Sondern der Satz bezweckt, dass dann andere sich nicht mehr drüber aufregen.
In einem Cartoon von Tom Tolles für die Washington Post vom Juni 2016 sagt ein Mann, ich habe diese politische Korrektheit so satt. Sein Gegenüber meint, okay, versuch es mal ohne. Der erste wieder, ich habe es so satt, dass ich Frauen und Minderheiten nicht herabsetzen und beleidigen kann.
Hip-Hop ist ein Spiegel der Gesellschaft. Und darin sieht man halt scheiße aus, wenn man das weibliche Geschlecht hat. Mann, was ich sagen will, ist, es wäre toll, wenn ihr respektiert, dass man euch hier nicht respektiert.
I'm a bad boy. I'm a bad boy. I'm a bad boy. I'm a bad boy.
Es ist immer wieder so, dass verletzende oder zumindest eher etwas gröbere Aussagen dann mit so Sätzen gerechtfertigt werden wie Mei, ist ja nicht so schlimm oder das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Und das ist in meinen Augen sehr oft eigentlich ein Alarmsignal, dass jemand nicht auf die Kritik sachlich eingehen möchte. Denn was passiert da? Jemand sagt etwas Grobes, sagt etwas, das Menschen verletzend fühlen könnten. Also zum Beispiel im Internet wird dann manchmal so drüber diskutiert, ob Frauen, ob die Gleichstellung adäquat ist. Und dann fallen manchmal durchaus auch sehr harte Aussagen über den Platz der Frau oder wie das früher war und wie es vielleicht besser war. Und dann fällt der Satz, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Und der ist eigentlich ein Ablenkungsmanöver.
Das Frauenbild zum Beispiel ist halt auch extrem fragwürdig und da bedarf es eigentlich mal endlich irgendwelche Neuerungen. Das kann im Endeffekt nicht sein, dass so viele Leute, die halt echt erfolgreich sind, was sie teilweise für eine Scheiße von sich geben irgendwie, menschenverachtend ist das halt einfach. Und das will ich halt nicht so. Und ich möchte betonen, dass der Respekt wichtig ist, auf jeden Fall durch meine Musik.
Ich persönlich glaube, dass tatsächlich da versucht wird, einfach gewisse Diskussionen nicht mehr führen zu müssen über, ich weiß nicht, korrekte Sprache, über die Gleichstellung von Frauen und Männern. Also wird einfach mit diesem Satz versucht, berechtigte Kritik so ein bisschen auch lächerlich zu machen.
Sie sagen, Hip-Hop wäre sexistisch und homophob, aber das war schon immer so und deshalb ist es Tradition. Und Tradition muss man bewahren und zwar um jeden Preis.
Der Satz, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, ist häufig einfach der Versuch, dann nicht gerade stehen zu müssen für das, was man sagt. Und leider funktioniert das auch sehr häufig.
Was ich nicht nachvollziehen kann, ist tatsächlich dieser Hass, der dann kam. Also meinem Baby wurde der Tod gewünscht, ich soll abtreiben, mir wurden jede Menge psychische Erkrankungen noch nachgesagt und Männerhass wurde mir nachgesagt. Und ja, die meisten Kommentare bezogen sich einfach darauf, ja, da war einfach ganz viel Hass.
Jasmin erwartet ihr zweites Kind und hat auf ihrem Blog über ihre Enttäuschung und Verwirrung geschrieben, als sie bei der Ultraschalluntersuchung erfuhr, dass sie wohl einen Sohn bekommen wird und keine Tochter.
Dass da die Enttäuschung über das Geschlecht da war, das haben natürlich alle gelesen. Aber dass dann auch Enttäuschung und Wut gegenüber mir selbst da war, das haben dann 50% ausgeblendet, die dann ihre Hasskommentare geschrieben haben. Ich habe ja nie gesagt, ich bin schwer enttäuscht über das Kind und ich werde das Kind nie lieben. Das ist aber das, was ganz viele in diesen Text reininterpretiert haben.
Mein Eindruck ist, dass sich Menschen oft extrem schwer tun, andere Meinungen einfach zur Kenntnis zu nehmen. Also ich muss ja nicht immer gleich zustimmen, aber einfach mal zu sagen, okay, das sehe ich nicht so, aber das ist halt deine Meinung. Und ich glaube, da ist das Wichtige, dass wir unterschiedliche Meinungen akzeptieren können, aber halt darauf achten, dass es eine gewaltfreie Sprache dabei geben soll. Gerade im Internet sehen wir nämlich, dass dieser Respekt unter Gleichrangigen, unter Bürgern oft extrem fehlt.
Ich fand es aber trotzdem wichtig, das einfach zu schreiben und zu zeigen, dass eben so eine Verwirrung einfach da ist und dass man manchmal einfach an einem Punkt ist, wo man sich einfach selber nicht versteht. Selbst wenn es ums Thema Baby geht und eigentlich ganz klar ist, was man fühlen soll, aus der gesellschaftlichen Sicht. Und ja, es hat mir eben auch ganz gezeigt, was ich eben nicht fühlen sollte oder darf.
Man muss sagen, dass es eine große Problematik im Internet gibt, nämlich jene, dass wir meistens schriftlich kommunizieren. Nur in seltenen Fällen kommunizieren wir beispielsweise in der Webcam. Und das ist einer der Gründe, warum Empathie so schwierig ist. Wenn wir offline, wenn wir außerhalb des Internets Empathie spüren, liegt es auch daran, dass wir unser Gegenüber sehen, dass wir spüren, wie der andere gerade drauf ist. Und wenn wir etwas Grobes sagen, dass wir auch sofort merken, oh hoppla, ich bin jetzt zu weit gegangen. Und diese nonverbalen Signale, die sind extrem empathiefördernd. Im Internet jedoch gibt es die sogenannte Unsichtbarkeit. Das heißt, man sieht sein Gegenüber nicht und das Gegenüber sieht dann ebenfalls nicht. Und das führt auch zu einer gewissen Enthemmung.
Der Psychologe John Sula nannte das Phänomen 2004 den Online-Enthemmungseffekt. Das grobe, respektlose Pöbeln im Internet, das vor allem deshalb möglich ist, weil der Pöbler keinerlei Konsequenzen fürchten muss. Wird er aus einem Forum ausgeschlossen, kann er sich mit neuem Namen direkt wieder einloggen.
Sehr häufig hat man es im Internet leichter, wenn man respektlos diskutiert. Das ist eine ganz erschütternde Erkenntnis, aber es ist leider so.
Im Internet gibt es keinen Respekt mehr. Aus irgendeinem Grund scheinen die meisten Menschen irgendwie ihren Respekt vor anderen Menschen zu verlieren. Ich glaube nicht, dass irgendeiner dieser Trolle mir solche Sachen ins Gesicht gesagt hätte. Also keiner von denen hätte gesagt, du hättest dein Kind abtreiben sollen. Das glaube ich nicht, dass sie mir das in die Augen gesagt hätten. Ich glaube, dass Internet tatsächlich so eine Barrieresenke ist, dass die Menschen plötzlich alles loslassen. Die bewegen sich so ein bisschen im Schatten der Anonymität. Man kennt sie ja nicht, die können das ja irgendwo hinschreiben, kann sie ja niemand damit irgendwie zurückverfolgen oder sonst was. Ich mag, wie du mich ansiehst, ich finde es gut, wenn du es lässt. Ich schätze es sehr, wenn du bestimmte Grenzen nicht verletzt.
Wenn man sich über Nachrichtensendungen und Kommentarspalten, zum Beispiel über Geflüchtete, austauscht, werden diese zu einer abstrakten Masse. Und man verliert leicht den menschlichen Bezug zu diesem Thema. Und so hat Amnesty International in mehreren Ländern ein Projekt durchgeführt. Es heißt Look Beyond Borders und ist ein 4-Minuten-Experiment, bei dem sich Menschen in die Augen schauen, die sich vorher noch nie begegnet sind. Nur 4 Minuten nonverbaler Kontakt genügen, um sich einander näher zu fühlen und Empathie wachzurütteln. Gemeinsam zu lachen, gemeinsam zu weinen.
Sind sie am verbalen Hass losgeworden? Sie fühlen sich irgendwie besser dadurch, glaube ich, wenn sie das machen. Und heben sich dann, glaube ich, auch teilweise selber einfach höher, indem sie andere Menschen so niedermachen.
Menschen, die über ein positives Selbstwertgefühl verfügen, tun sich leichter mit dem Respekt gegenüber anderen. Es ist ein Wechselspiel. Respekt äußert sich in Wertschätzung, in ehrlichem Interesse und Zugewandtheit. Wer aber selbst wenig Interesse und Zugewandtheit erfährt, fühlt sich wenig respektiert, fühlt sich nicht gesehen und hat damit auch wenig Respekt für andere. Wenn man mit sich selbst befasst ist, den eigenen Wert in Frage stellt, dann bleibt wenig Energie, sich Fremden zuzuwenden und andere wirklich zu sehen, also im englischen Wortsinn, in dem I see you ja noch mehr bedeutet. Ich erkenne dich, ich fühle mit dir.
Ich vergleiche die Phase, in der wir uns jetzt im Internet befinden, gerne mit der Phase der Frühzeit des Automobils. Nämlich am Anfang waren Autos schon quasi Fahrzeuge, die von A nach B fahren konnten, aber sie waren noch recht primitiv. Es gab keine Gurte, keine Scheibenwischer, es gab keine Airbags oder Systeme wie ABS. Aber je mächtiger diese Autos wurden und je mehr Menschen damit fuhren, desto mehr Sicherheitsmechanismen musste man einbauen, desto mehr Regeln im Straßenverkehr wurden auch eingeführt. Und ich glaube, wir befinden uns in der genau gleichen Situation im Internet. Das Internet ist eine wunderbare, eine beeindruckende Erfindung. Nur wir müssen jetzt auch über so die Sicherheitsmechanismen reden, gerade auch die Sicherheitsmechanismen im Umgang. Und da gibt es sehr viel, was wir auch im Internet einbauen können. Das beginnt damit, dass Seiten zum Beispiel es einfacher machen, strafbare Inhalte zu melden. Aber das kann auch noch wesentlich komplexer werden, etwa, dass wir die Architektur vieler Webseiten überdenken.
Ich habe letztens irgendwelche Zahlen gehört darüber, wie wenig eigentlich in Kriegen tatsächlich dann zielgerichtet geschossen wird, wenn die Leute sich Aug zu Aug gegenüberstehen, dass sie dann doch sehr viel häufiger daneben schießen, als sie es eigentlich gelernt haben in der Übung, dass das nicht nur darauf zurückzuführen ist, dass sie es nicht können, sondern darauf zurückzuführen ist, dass sie es nicht wollen, wenn sie den anderen sehen als Mensch, der ihnen gegenübersteht.
Zunehmend gibt es Software, die versucht, Empathie so ein bisschen mit einzukalkulieren. In den USA gibt es ein Startup namens Civil, wie zivilisiert. Das bietet Software für Kommentarspalten bei Online-Medien an. Und wenn ich dort einen Kommentar als User verfassen will, dann tippe ich ihn in die entsprechende Box ein. Ich klicke auf Enter, aber der erscheint nicht gleich. Zuerst muss ich 3 andere Leserkommentare auf Tonalität und Inhalt bewerten. Das geht ganz schnell per Mausklick. Und wenn ich das getan habe, wird mir mein eigener Kommentar nochmal eingeblendet. Ich soll den auch bewerten auf die inhaltliche Qualität meiner eigenen Worte und auf die Tonalität, wie freundlich oder unfreundlich die ist. Und das Beeindruckende ist, ich kann es auch nochmal umschreiben. Und hier ist der Ansatz, dass Technik Menschen daran erinnert, dass zum einen sie andere bewerten, aber man selbst ja auch von anderen bewertet wird. Aber zweitens wird hier auch einfach versucht, vor Augen zu führen, dass die eigenen Worte Gewicht haben.
Mir ist das nicht wichtig, dass immer Respekt gesagt wird. Für mich ist das aber wichtig, dass eben diese Form von Auseinandersetzung stattfindet und eben nicht in der Gesellschaft, was wir erleben, so eine zunehmende Segmentierung, dass man eben wirklich nur noch in seiner einzelnen Blase lebt und sich eben gar nicht mehr damit auseinandersetzt, was in der anderen Blase passiert. Was übrigens auch der Grund ist, warum ich bei meinem Facebook teilweise Personen nicht stillgeschaltet habe, die sehr konträre Meinungen zu mir vertreten, einfach um zu wissen, was die denken und um noch so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, was da draußen vor sich geht.
Wie man das früher im Kindergarten gemacht hat, ihr streitet euch, die Stühle auseinanderrücken und dann sich gegenseitig betrachten und darüber diskutieren, was man von dem anderen akzeptieren kann und was jeweils in den Giftschrank geschlossen werden muss. Damit man sich auch begucken kann, im Clinch geht das nicht, sondern da müssen erstmal die Stühle auseinandergerückt werden. Da muss die Distanz her, damit man überhaupt sieht, mit wem hat man es da zu tun. Im Infight geht das nicht sozusagen, ne?
Wir müssten uns zusammensetzen und dieses Zusammensetzen muss so sein, dass wir dann in diesem Zusammensetzen uns auseinandersetzen. Dass quasi in dem Dialog anerkannt wird, dass die anderen eben ganz andere Meinungen haben und dass die auch in ihrer Unterschiedlichkeit wahrgenommen werden. Denn ich glaube, dass das Gefühl oft ist, wenn wir uns zusammensetzen, dann komme ich nicht mehr vor. Dann werde ich quasi vereinnahmt von den anderen und dieses in dem Zusammensetzen, sich auseinanderzusetzen, um dann eben Lösungen zu finden, die eben die Unterschiedlichkeit anerkennt. Das ist, glaube ich, das wäre so die Form von respektvollem Dialog, den ich mir da wünschen würde.
So wie wir jetzt hier zusammen sitzen und uns besprechen, haben wir auch einen körperlichen Kontakt, ne? Im Internet. Und deswegen kommt es dazu diesen Enthemmungen, weil der Kontakt da nicht ausreichend ist.
Ich glaube wirklich, wenn du begreifst, dass alles, was du auf der Welt verändern willst, erstmal von dir selber ausgehen muss und bei dir selbst funktionieren muss, dann ist der Kampf auch gegen die Windmühlen nicht mehr so schlimm, weil du morgens aufstehst, in den Spiegel guckst und dir denkst, okay, was ich da jetzt gemacht habe gestern, damit kann ich umgehen, dafür kann ich einstehen und was daraus passiert, ist nicht alleine in meiner Hand. Und damit kann man, glaube ich, so den Weltverbesserer viel entspannter spielen, als wenn man immer das Gefühl hat, ich muss jetzt Revolution starten und den Mensch verändern, auch wenn er sich gar nicht verändern will. So funktioniert es halt nicht.
Bücher, Filme, Computerspiele sind darauf ausgelegt, dass man sich mit bestimmten Figuren und Typen identifiziert. Im Konflikt gegen die Antagonisten und Gegenspielerinnen, die meist einer offensichtlich anderen Gruppe angehören. Wirtschaft und Werbung lieben Zielgruppen und ordnen uns danach ein. Und auch die dokumentarische Darstellung in den Medien unterteilt Menschen in Gruppen, zwingt einen zur Entscheidung. Mann oder Frau? Einheimisch oder zugezogen? Jung oder alt? Akademiker oder Arbeiterin? Arm oder reich? Buddhistisch, katholisch, Muslim?
Also eine Kollegin hatte mir mal gesagt, das hat mich sehr beeindruckt, die schwarze Hautfarbe. Die meinte, wenn du mit mir Diversity-Seminare machen möchtest, dann musst du zwei Dinge, sind ganz zentral, die du beachten musst. Das eine ist, vergiss, dass ich schwarz bin. Und das andere ist, du darfst nie vergessen, dass ich schwarz bin. Und wenn du das kannst, dann können wir zusammenarbeiten, sonst geht's nicht. Und das hat das für mich schön auf den Punkt gebracht, dass es genau dieses Dilemma ist, das auszuhalten, dass es da eine Spannung gibt und die nicht wegwischen zu wollen, wegharmonisieren zu wollen.
Respekt 2.0. Wertschätzung in einer globalisierten Welt. Feature von Almut Schnerring und Sascha Verlin. Mit Ingrid Brodnik, Autorin aus Wien, Chaos One, Rapper aus Mannheim und Tilman Eckloff, Wirtschaftspsychologe aus Berlin. Mit Fedel Castro, Rapper aus Köln, Jürgen Kessler, Leiter des Deutschen Kabarettarchivs in Mainz und Kutlu Yurtseven, Rapper aus Köln. Mit Anja, Holger, Leon, Rüdiger und Jasmin. Es sprachen Sigrid Burgholder und Heiko Obermöller. Ton und Technik Eva Pöpplein und Thomas Widdig. Regie Rolf Meyer. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2017.